Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gelebte Humanität. Was war die Botschaft, die Wirkung von Margot Friedländer? Gebaute Humanität. Die Architekturbiennale in Venedig, sie sucht Antworten. Gespielte Humanität, Theater über männliche Gewalt gegen Frauen beim Kunstfest in Brüssel. Alles das ist Kultur heute mit Michael Köhler, 30 Minuten lang. Zuerst aber gekaperte Humanität. Der Deutsche Filmpreis, er wurde gestern Abend in Berlin verliehen. Hauptpreisträger war das historische Drama September 5, September 5 von Tim Fehlbaum. 9 Auszeichnungen allein hat das Werk erhalten, darunter bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie. Überschattet wurde die Gala von der plötzlichen Todesnachricht der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Patrick Wilinski, unseren Filmkritiker, habe ich gefragt, bevor wir über die Preisträger im Detail sprechen, wie präsent war die Nachricht vom Tod Margot Friedländers auf der Gala?
Ja, es war sehr präsent. Es kam natürlich völlig unerwartet. Die meisten im Saal hatten das gar nicht mitbekommen. Es kam zu der Kategorie Beste Filmmusik, die verliehen werden sollte vom Star-Pianisten Igor Levit. Und der überbrachte diese Nachricht. Es gab einen schockierenden Aufruf im Publikum, dann eine spontane Schweigeminute, die wirklich den ganzen Saal ergriffen hat. Viele waren sichtlich bewegt. Das Gesicht von Iris Berben so zwischen Schock und Tränen. Das war so ein Moment, der sicherlich bleiben wird. Und dann kam eine sehr persönliche, völlig improvisierte Rede von Igor Levit, der noch einmal an Friedländers Appell erinnerte: Bleib Mensch. Genau das hatte sie ja vor einem Jahr gesagt auf der Bühne des Deutschen Filmpreises, als der Nahostkonflikt auch die Berlinale und die Filmbranche hier erschüttert hatte. Und es war gestern kein Pflichtmoment. Das war sehr ehrlich und das hat die Gala danach tatsächlich verändert. Sie wurde mutiger, ernster, aber auch politischer.
Patrick, zu den Gästen gehört, und das ist ein Pflichttermin, auch der neue Kulturstaatsminister aus dem Kabinett Merz, nämlich der Wirtschaftsjournalist und Publizist Wolfram Weimer. Er stand zum ersten Mal öffentlich im Rampenlicht der Kulturbranche und hat folgende Worte ans Publikum gerichtet.
Die Kulturpolitik wird mit dieser Regierung und mit mir bestimmt nicht nach rechts gerückt. Sie wird aber auch nicht nach links gerückt. Die Kulturpolitik bleibt an der Seite der Kultur und ihrer Freiheit. Für mich gibt es da eine oberste Prämisse und das ist etwas, das teile ich mit all meinen Amtsvorgängern, egal welcher Partei. Und das ist die Maßgabe Friedrich Schillers. Freiheit ist die Mutter der Kunst.
Ja, ein hoher Ton. Wie wurden denn diese Worte aufgenommen?
Ja, überraschend gut. Er war auch sehr selbstbewusst. Und als er sich danach noch deutlich gegen Trumps Strafzollidee auf ausländische Filme gestellt hat, dann hatte er das Publikum spürbar auf seine Seite gewonnen. Aber es bleibt auch ein bisschen Skepsis. Das war zu spüren, als zum Beispiel die Regisseurin Caroline Herfurth auf die Bühne kam und ihm direkt ins Gesicht sagte zum Thema Freiheit: Herr Weimer, darüber werden wir noch reden. Aber unter, ehrlich gesagt, den Umständen war das schon ein sehr selbstbewusster Auftritt, mit dem sicher nicht alle gerechnet haben. Und wie sich das Verhältnis dann später austariert zwischen ihm und der Filmbranche, das wird sich sicherlich noch zeigen.
Lassen Sie uns über den Preisträgerfilm sprechen, September 5, ein Film über Olympiade, über die Wahrnehmung des Attentats während der Olympischen Spiele, aus Sicht ja der Macher, der Journalisten, also ein mediengeschichtliches Thema, das hat die meisten Auszeichnungen erhalten. Was zeichnet Ihrer Meinung nach diesen Film aus?
Vor allem erstmal seine technische Seite. Es ist ja auch ein Film über Technikgeschichte, über die Frage, wie dieses US-Fernsehteam dieses Olympia-Attentat von 1972 überträgt. Und die Fragen sich stellt, welche Macht haben die Bilder? Wie können wir diese Geschichte erzählen? Wo sind die Grenzen? Zeigen wir eine Erschießung live im Fernsehen? Das waren Fragen, die man sich damals zum ersten Mal gestellt hat. Und der Film webt das sehr kraftvoll und auch sehr politisch zusammen zu einer Art ja auch Manifest für die heutigen Tage. Und Regisseur Tim Fehlbaum, der nutzte seine Dankesrede, als er als bester Regisseur ausgezeichnet worden ist, dazu, um zu sagen, dass bei aller Kritik an den klassischen Medien daran erinnert werden muss, dass sie ein Fundament der Demokratie sind und deshalb geschützt und unterstützt werden müssen. Auch deshalb hat er diesen Film gemacht. Kein historischer Film, sondern einer, der völlig um die Gegenwart kreist und auch vom Heute erzählen möchte.
Ja, in Zeiten telemedialer Gleichzeitigkeit, wo Ereignis und Berichterstattung zusammenfallen. Patrick, gibt es sowas wie eine Linie? Hat sich Ihnen das vermittelt bei den Preisträgern oder ist es dann doch eine Veranstaltung, wo verschiedene Genres und Themen abgebildet werden?
Ja, auffällig war dieses Jahr die Internationalität. Also September 5 ist ein englischsprachiger Film. Auch mit Islands von Jan-Ole Gerster wurde ein englischsprachiger Film ausgezeichnet. Ein iranischer Film wurde gleich mehrfach geehrt. Das zeigt, das deutsche Kino wird offener, wird weltläufiger. vielfältiger und das ist ein gutes Zeichen. Das merkte man auch vor allem bei den Gewerken, bei Kostümen, bei Setdesign. Da sind ja Leute dabei, die mittlerweile für die Oscars nominiert werden regelmäßig. Trotzdem, manche wichtige Namen fehlten meiner Meinung nach gerade im Autorenbereich. Fabian Stumm ist da so ein Beispiel. Doch das deutsche Kino in seiner Breite findet sich selten bei dieser Veranstaltung. Die Akademie hat da wirklich Luft nach oben. Aber insgesamt war das gestern doch ein sehr ermutigendes Signal.
Sagt Patrick Welinski zur 75. Deutschen Filmpreis, der in Berlin verliehen wurde. Extremwetter, Hitzewellen, Überflutungen, das kennen wir, selbst in gemäßigten Regionen. Und das wird wiederkommen. Klimaschutz reicht da nicht. Versiegelte Flächen, reflektierende Fassaden, fehlendes Grün, das macht aus unseren Städten bevölkerte Hitzeinseln. Die Architektur muss sich dem besser anpassen. Alle zwei Jahre findet in Venedig die Architekturbiennale statt, weltweit die wichtigste Architekturausstellung mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Mehrere hundert Architekten, Fachspezialisten nehmen dieses Mal teil und denken über Probleme der Welt durch Klimawandel nach. Architektur hat viel damit zu tun. Bauen verursacht CO2-Emissionen, ziemlich viel. Heute ist die Biennale eröffnet worden. Stresstest etwa heißt der Titel des deutschen Pavillons. Da geht es um Klima. Klingt etwas technisch, etwas nüchtern. Jörg Biesler in Venedig habe ich gefragt, was ist das für ein Stresstest?
Tatsächlich ist der gar nicht nüchtern. Es geht um den Stresstest für die Städte und damit auch für uns. Und zwar wegen der Hitze, wegen der Klimaveränderung. Die Biennale heißt in diesem Jahr Intelligenz, natürlich, künstlich, kollektiv. Da geht es also darum, alles Wissen und alle Technik aufzubieten, um die Folgen des Klimawandels so halbwegs in den Griff zu bekommen. Das ist hier natürlich schon in den früheren Jahren das absolut dominante Thema. Und der deutsche Pavillon, eben der Stresstest, kuratiert von einem vierköpfigen Team, der versucht es jetzt nach all dem Argumentieren und den präsentierten technischen Lösungen eher mit Emotion und mit sinnlicher Erfahrung. Da hängt eine Videoinstallation im Eingang mit einer dumpf schlagenden Glocke, die warnt also und zusammenruft. Und drinnen soll dann erfahrbar werden, wie der Sommer in der Stadt jetzt schon ist und wie schlimm es werden kann. Da gibt es tatsächlich eine Hitzekammer, in der man bestrahlt wird von oben und von der Seite, also im Grunde wie in der Straße einer Stadt. Und da werden eben nicht nur die Straßen aufgeheizt, sondern auch wir Menschen. Man sieht das in den Bildern einer Wärmekamera, also wie die eigene gerade noch recht kühle Nase dann allmählich immer wärmer wird. Das ist übrigens auch ziemlich unangenehm, da zu stehen. Also man muss gar nicht auf das Wärmekamerabild gucken. Man mag da nicht bleiben, weil es zu heiß wird. Im nächsten Raum kommt dann die Statistik dazu. Da sieht man in einem Relief die Spitzentemperaturen in den europäischen Städten. Und die liegt eben deutlich über denen auf dem Land drumherum. Da gibt es den Stress in den Städten zunächst mal und dem werden eben auch wir ausgesetzt, zum Beispiel in dieser Hitzekammer, aber auch in der Stadt. Und im Grunde ist das der Versuch, die Besucher mal so richtig durchzuschütteln. Eine der Kuratorinnen ist Elisabeth Endres von der TU Braunschweig.
Ja, das war auch der Sinn, wirklich diese Betroffenheit auszulösen und zu sagen, Mensch, es ist wirklich dramatisch und die Themen werden überhaupt nicht besprochen. Und so wird noch viel zu sektoral geredet über die Freianlagenplanung und die Gebäudeplanung. Und wir haben die Fassaden, die sind das Kleid des öffentlichen Raums. Und deswegen müssen wir darüber auch gemeinsam sprechen mit der Verwaltung und auch, wo werden Prioritäten gesetzt. Und die sind immer noch eher im Wärmeschutz in Deutschland, als sich mit dem Thema Klima auseinanderzusetzen.
Also sie sagt, im Grunde wissen wir, wie es geht, aber es passiert nicht. In der architektonischen Praxis wird im Grunde viel zu wenig verändert. Und das versuchen sie sozusagen jetzt mit Emotionen zu beschleunigen, auch mit einer riesigen Videoprojektion, die die heißen Städte und die leidenden Menschen zeigt. Das ist ziemlich emotional. Und es singt dann sogar noch Maria Callas, Casta Diva aus der Oper Norma. Also sie fleht die Götter an, die Menschen zu retten. Meine persönliche Meinung ist, dass das dann schon ein bisschen kitschig ist. Aber vielleicht erreicht man mit so dramatischen Bildern auch die Leute, die mit der Architektur nicht so vertraut sind, also nicht Fachleute. Da ist ein bisschen Pathos dann vielleicht auch nötig. Und der ganze Raum, das ist sehr gut, kommt fast ohne Text aus, das kann jeder verstehen. Und es gibt auch noch die bessere Stadt in einem anderen Raum in dem Pavillon, also ein Raum, der gut belüftet ist, in dem Bäume für Kühlung sorgen. Vielleicht funktioniert sowas ja.
Also eine Art AB-Vergleich. 69 Pavillons gibt es dieses Jahr auf der Architekturbiennale in Venedig. Was ist Ihnen besonders aufgefallen, ins Auge gesprungen, Jörg Biesler?
Der dänische Pavillon ist sicherlich einer, der vorbildlich zeigt, wie man in Zukunft mit Architektur umgeht, mit bestehender Architektur. Der dänische Architekt Sören Pielmann, der hat diese Ausstellung gemacht. Und es geht um den Pavillon selbst, um den dänischen. Der muss nämlich saniert werden. Und da sieht man jetzt im Pavillon geöffnete Böden, herumstehende Fenster und Steinplatten, Kies- und Sandhaufen. Und das alles soll eben bei der Sanierung jetzt wiederverwendet werden. Dieser Pavillon, der wird erneuert, ohne dass irgendwas hinzugefügt oder weggenommen wird. Ich habe Sören Pielmann gefragt, ob das nicht schwierig ist, so sparsam zu sanieren.
No, it's quite difficult, and but that's of course also the fun thing about it, and I also feel that is.
Also er sagt, das ist nicht ganz einfach, aber das sei eben auch das Spannende daran, und er hofft, dass die Menschen das auch mitnehmen, dass das überhaupt möglich ist, also dass man Fenster auch reparieren kann, dass man eine Steinplatte an eine andere Stelle setzen kann, dass man aus den Materialien im Pavillon auch neue Beton machen kann mit dem Sand, der da schon vorhanden ist, soll halt inspirieren und Lust drauf machen, so ein Bestandsgebäude genau zu untersuchen, bevor man da anfängt dran zu arbeiten und dabei vielleicht auch zu entdecken, was man damit noch machen kann mit den Materialien, die da sind, woran man überhaupt nicht gedacht hat. Also erstmal nachdenken und dann bauen. Island hat eine ganz interessante Idee, nämlich Lava zu verwenden als Baumaterial. Und da erfährt man viele Sachen, die man vorher noch nicht wusste. Nämlich, dass ein einziger isländischer Vulkan 73 Mal mehr Material zur Verfügung stellt, als das Land im gleichen Zeitraum an Beton verbaut. Und dass diese Lava auch noch um den Faktor 250 CO2 günstiger ist als der Beton. Dann gibt es natürlich ganz viele Beispiele in Spanien zum Beispiel für Lehmbau, für Holzbau. Polen beschäftigt sich mit dem Thema Sicherheit. Also da geht es von der Wünschelrute bis zur Überwachungskamera, wie sicher wir uns in unseren Häusern fühlen. Und die Slowakei hat eine Installation aus gehäkeltem Garn, da werden so große Netze draus gebildet, die füllen den ganzen Raum aus und sitzen auf so kleinen Spulen am Rand und die Spulen drehen sich und am Ende der Architekturausstellung hier der Biennale werden alle Fäden wieder auf den Spulen sein und man kann die Architektur, diese temporäre Architektur wieder auf den Spulen, diese Garne für was anderes verwenden.
Die zentrale Ausstellung wird vom italienischen Architekten Carlo Ratti kuratiert, der am MIT in Harvard lebt, in den USA an der Ostküste. Sind das technische Lösungen im Wesentlichen, die da gezeigt werden?
Ja, also es gibt diese drei Bereiche, Natural, Artificial und Collective Intelligence, also die natürliche, die künstliche und die kollektive. Die alle drei kommen vor, aber man sieht doch in der Ausstellung ziemlich viel KI und auch tolle Sachen, die KI kann, bei denen KI helfen kann, beim Recycling zum Beispiel, beim Sortieren von Material oder man kann per Satellitenaufnahme wild wachsende Slums erkennen und dann wissen die Planer, da wird Infrastruktur gebraucht, sauberes Wasser, Schulen, öffentlicher Nahverkehr, all das. KI kann Bodenschätze finden und im Fall von Erdbeben auch schon vorher voraussagen, das sieht man am Beispiel von Istanbul, wo die Rettungsfahrzeuge noch durchkommen werden, wenn das Erdbeben dann passiert ist. Aber es stehen da auch jede Menge tanzender Roboter rum oder welche, die traditionelle Schnitztechniken beherrschen. Alles beeindruckend, aber keine Hilfe. Da ist Carlo Ratti vielleicht ein bisschen zu zuversichtlich, was die Technik angeht. Und im Übrigen ist diese Ausstellung einfach komplett vollgestellt. Es gibt 750 Beteiligte, ungefähr so viele Projekte auch, die man da sehen kann, aber dabei eben auch wirklich tolle. Es sind nicht so viele, aber es gibt tolle. Zum Beispiel ein Projekt aus Paris von einem jungen Architekturbüro, Roofscapes heißen die, da bauen die Dachgärten auf Pariser Stadthäuser und es gelingt in den heißen Sommermonaten tatsächlich dadurch, die Wohnung im Dachgeschoss um 17 Grad abzukühlen. Dazu gibt's dann noch den Dachgarten als zusätzlichen Lebensraum für die Stadtbewohner und Photovoltaik obendrauf, also auch Strom. Es gibt Brücken aus Schlingpflanzen, Hütten ohne Steine, kleine temporäre Suppenküchen für Slums in Nigeria, schwimmende Flüchtlingsunterkünfte, auch eine Hängebrücke aus dem Hambacher Forst von den Protesten gegen den Braunkohletagebau ist dabei. Das sind aber eben insgesamt auch dann sehr, sehr viele Beispiele und da kommen die meisten Besucher, auch ich, an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Das Thema allerdings Vermeidung von Neubau, das spielt hier in der zentralen Ausstellung wirklich nur eine ganz untergeordnete Rolle. Das sieht so aus, als ob da der Kurator Carlo Ratti doch daran glaubt, dass wir insgesamt so weitermachen können, mit ein bisschen nachsteuern. Schöne Hoffnung, würde ich sagen, aber für die meisten Fachleute keine wirkliche Zukunftsaussicht.
Was für ein Signal, Jörg, geht von dieser Biennale deiner Meinung nach aus?
Ja, vielleicht können die Löwen auch ein Signal geben. Also die Preise, die heute Morgen vergeben wurden. Das beste Projekt in der Hauptausstellung, das ist Café Kanal, nach der Meinung der Jury. Da wird Wasser aus den venezianischen Kanälen gefiltert, sodass man Espresso damit machen kann. Sehr italienisches Thema. Das sieht auch ziemlich hübsch aus mit so gläsernen Behältern, in denen Pflanzen schwimmen und das Trinkwasser wird dann dadurch gefiltert. Und Trinkwasser ist ja auch ein Riesenproblem weltweit. Aber das ist natürlich hier auch eine Spielerei. Es kommt Espresso dabei raus für die Gäste der Biennale und ich würde sagen eher ein Symbol als eine Lösung, die jetzt überall einsetzbar wäre, wenn es dann um mehr als Espresso geht. Den Goldenen Löwen für den besten Pavillon, den hat das Königreich Bahrain gewonnen. Da geht es um passive Kühlung, zum Beispiel von Schulhöfen, aber auch von Baustellen. Da wird ein temporäres Dach aus wenigen Metallfertigteilen über diese Schulhöfe gespannt. Das sorgt dann für Schatten. Und die Luft wird angesaugt, durchs Erdreich geführt und dabei abgekühlt und kühlt dann sozusagen auch den Bereich, in dem sich da die Schülerinnen und Schüler oder eben die Bauarbeiter bewegen. Beides wieder Beispiele für technische Lösungen. Und auch wenn es auf der Biennale viele andere Ansätze gibt, Tomatenbeete und schattenspendende Gärten, Holz- und Lehmbau habe ich schon erwähnt, die zentrale Ausstellung, die setzt eben doch auf Technik. Und wenn man jetzt die Biennale mal selbst anschaut, die Bauindustrie ist bei den meisten Präsentationen Sponsor. Und auch, dass hier für die Riesenausstellung die ganzen Teile erstmal nach Venedig gebracht werden müssen, aus der ganzen Welt und ja auch die anreisende Architekturszene in der Regel mit dem Flugzeug dahin kommt, das ist natürlich nicht gerade zukunftszugewandt und dabei kann ich mich auch nicht ausschließen.
Sagt Jörg Biesler selbstkritisch von der Architekturbiennale in Venedig. Zur Bühnenkunst. Die brasilianische Performerin, Theaterregisseurin Carolina Bianchi machte bei der Uraufführung von A Noiva e Boa, Noite Cinderella international Furore. Das war der erste Teil einer Trilogie. Es geht um geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen, sogenannte Femizide und andere Formen männlicher Gewalt gegen Frauen. Ebenso rücksichtslos und überwältigend wie die Wirklichkeit sind ihre Aufführungen. Dazu zählen ziemlich krasse Bilder sexualisierter Gewalt. Durchaus eine zumutungsreiche Grenzerfahrung, auch in der Welt des nicht gerade zimperlichen Theaters. Der erste Teil ihrer Trilogie, Cadela Forza, etwa Die Stärke der Schlampe, war das damals. Zur Eröffnung des Kunstfestival des Arts in Brüssel, da setzte sie das nun mit The Brotherhood fort, Bruderschaft. Anschließend geht das Stück dann international auf Tournee, etwa zu den Wiener Festwochen. Eberhard Spreng sah das.
Ein selig grinsender Mann steht mitten auf leerer, dunkler Bühne. In seinen Armen ein Neugeborenes. Und währenddessen hören wir einen Text, der diesem Kind eine genderkonforme Zukunft prophezeit. Es werde vergessen, von einer Frau geboren worden zu sein, werde alles Weibliche ablehnen und sich freudig in die Gemeinschaft der Männer integrieren. Carolina Bianchi versteht diese Brotherhood als eine tief verwurzelte und unbewusste Übereinkunft, aus der sich eine männergemachte Welt wie von selbst ergibt. Und Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt sind die dunkle Seite einer als Kreativität interpretierten Domäne männlichen Tuns. Ich bin nicht die Protagonistin dieses Stücks, sagt die brasilianische Performerin und ruft in ihrem feierlichen Klagegesang literarische, kunstgeschichtliche und mythologische Allegorien als Zeugen auf. Eine von ihnen ist Persephone, die von Hades vergewaltigte Zeus-Tochter, die in die Unterwelt entführt, hinfort eine ambivalente Rolle zu spielen hat. Sie gilt als Inbegriff des jahreszeitlichen Wechsels von Leben und Vergehen. Carolina Bianchi identifiziert sich mit ihr aber vor allem in dem Sinne, dass sie als Frau in einer männerbeherrschten Welt nur als Schattengestalt in Erscheinung treten kann. Nach diesem Eingangssolo werden zwei Stühle und Tischchen auf die Bühne gebracht für ein Podiumsgespräch mit dem fiktiven Regiestar Klaus Haas. My theater was always born out of revolt. Mein Theater war immer schon Revolte, sagt der Theatermann und präzisiert auf Nachfrage gegen Bourgeoisie, Faschismus und soziale Ungerechtigkeit. Zum wachsenden Vergnügen des Brüsseler Publikums wird hier fast ohne jede Übertreibung der Habitus des Regiestars der vergangenen Jahrzehnte lächerlich gemacht. Wie er über Theaterkunst und Erotik redet und dabei doch nur offenbart, dass er seine Position für sexuelle Ausbeutung nutzte. Am Ende des Gesprächs lädt ihn die Interviewerin Bianchi zum Geschlechtsverkehr ein und präsentiert dem Publikum und einer herbeieilenden Kamera ihre entblößte Vulva. Ein kalkulierter Tabubruch. Dann wieder die Rückkehr zum Solo, für das die Performerin einen dicken Papierstapel mit sich herumträgt. An literarische Vorbilder erinnert sie in ihrer Lecture-Performance, an Emily Bronte und vor allem an Sarah Kane, der englischen Dramatikerin, die 1999 mit 28 Jahren Selbstmord beging.
Suicide is seen as an act of extreme violence.
Selbstmord wird als ein Akt der Gewalt verstanden. Wenn männliche Künstler zu extremer Gewalt neigen, dann ist das ein Ausdruck ihrer Größe. Gewalt weiblicher Künstler ist Ausdruck von Sensibilität, Verrücktheit, aber nur selten ein Beweis für kreatives oder moralisches Potenzial. Nach der Pause sitzen nunmehr die sieben Männer aus Carolina Bianchis Ensemble in Abendgarderobe hinter einem langen Tisch und pflücken sich die eine oder andere Passage ihrer Vergewaltigungsdokumentation heraus. Die bekannten Namen fallen, von Polanski bis zum Rammstein-Sänger Till Lindemann, von Otto Mühl bis Dominik Pellicot. Die sieben Männer schildern Details distanziert, etwas ungläubig, kopfschüttelnd bis angewidert. Diese Männergewalt ist in Bianchis Augen so sehr ein kollektives Gendermerkmal, so tief in Kunst und Zivilisationsgeschichte verankert, dass Männer sie individuell gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein Dokument der Barbarei zu sein. Das Walter-Benjamin-Zitat von 1940 aus dem Essay über den Begriff der Geschichte steht wie ein großes Motto über dem zutiefst melancholischen Ende des Abends. Bianchis Brotherhood, das sehr viel Denkstoff mit relativ wenig Anschauung präsentiert, zeigt die männlich geprägte Kunst als eine Gewaltgeschichte und macht jeden nachdenklich, der noch meinte, die Kultur könne sich als Ganzes wie ein Bollwerk gegen Totalitarismus und Barbarei stellen. Am Ende kniet die Performerin vor einem großen Porträt von Sarah Kane und schneidet sich die Zunge aus dem Mund, gespielt natürlich. Das Wort geht zurück an die große tote Poetin. Und unsere Theater-Persephone kehrt ins stumme Totenreich zurück. Ein gewaltiger, aber nicht durchgängig großer Abend.
The Brotherhood von Carolina Bianchi, gesehen von Eberhard Spreng beim Kunstfestival in Brüssel. Aus Nazi-Deutschland musste sie fliehen. In Amerika blieb sie. Mit 88 Jahren kam sie nach Berlin zurück. Ab Dienstag wird ein Kondolenzbuch für die Berliner Ehrenbürgerin ausliegen. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist mit 103 Jahren gestorben. Jahrhundertmensch wird sie in vielen Nachrufen genannt.
Ich sage Ihnen, seid Menschen, respektiert Menschen, was immer sie sind. Ihre Religion ist die private Angelegenheit von jedem, dass das Blut in meinen Adern dasselbe ist wie in ihren. Es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein arabisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle Menschen.
Die Stimme von Margot Friedländer. Nachrufe auf sie waren hier gestern und heute schon im Programm zu hören. Ihr Einsatz gegen das Vergessen wird gewürdigt, ihr Aufruf zur Menschlichkeit. Die Bild-Zeitung sagt vollformatig auf der ersten Seite, sie war die Stimme der Versöhnung. Den Historiker und jüdischen Publizisten Michael Wolfson habe ich gefragt, was wird damit gesagt und was nicht.
Auch da kann es viele Gedankenverbindungen geben und das ist ja das Wesen von journalistischen und auch von politischen Formulierungen. Aber im Kern der Sache, und den haben Sie angesprochen, Margot Friedländer war die Personifizierung auch in der Menschlichkeit. Sie hat keine großen historischen Vorträge gehalten, sie hat nicht den moralischen Zeigefinger emporgehoben und gegen andere gestreckt, sondern sie lebte Menschlichkeit und sie ist sozusagen das Gegenprogramm im positiven Sinne zu denen, die immer sagen, dass mehr Bildung notwendig sei, um mit den Schatten der Vergangenheit fertig zu werden, um die Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. Margot Friedländer ist gelebte Menschlichkeit, gelebte Herzensbildung und das ist, glaube ich, ihre wichtigste Botschaft gewesen. Viel wichtiger als die ganzen Ideologien und historischen Vorträge.
Neigen wir nicht dazu, und ich hoffe, ich wirke nicht zu kulturkritisch, sie ein Stück weit auch zu ikonisieren, zu immunisieren. Es gibt ja diese Formel, zu Hause jüdisch sein, in der Welt aber bitteschön dann nur noch Mensch sein.
Ich weiß nicht, wie jüdisch im häuslichen Sinne Frau Friedländer gewesen ist. Sie ist aber eben Teil der jüdischen Schicksalsgemeinschaft objektiv immer gewesen und subjektiv hat sie sich auch zu ihr gezählt. geht. Es ist doch nicht so wichtig, was sie an Inhalten von sich gegeben hat. Die waren gar nicht so herausragend. Und da ist ihr Stichwort Ikonisierung sicherlich richtig. Und man tut ihr auch keinen Gefallen, sie zu ikonisieren. Denn die Stärke und die Wirkung, das Charisma von Frau Friedländer war nicht ihre Intellektualität, sondern das war ihre Humanität. Und deswegen bitte keine Ikone aus dieser großartigen menschlichen Frau machen.
Aber das Problem der sichtbaren Unsichtbarkeit ist doch immer gegeben. Also man schätzt sozusagen den humanistischen Appell und dann ist aber auch gut.
Der humanistische Appell bringt gar nichts, wenn wir uns die Geschichte und die Wirkung vor allem der Aufklärung anschauen, dann im internationalen Rahmen uns vergewissern, stellen wir fest, dass das sicherlich aufgeklärteste, gebildetste, kultivierteste Volk in Europa, um jetzt die Superlative zu gebrauchen, bis 1933 sicherlich Deutschland war. Und ich muss weder Ihnen noch unseren Hörern sagen, was nach 1933 geschah, unter Mitwirkung auch von hochgebildeten Menschen. Nicht von Hochgebildeten an der Spitze des Staates.
Gerade die Universitäten haben sich...
Na eben, also totale Versager in Bezug auf das Menschliche. Und das ist das Wunderbare und so Eindrucksvolle an Frau Friedländer gewesen, mit ganz einfachen Vokabeln. Also etwa zum Beispiel die Formulierung, es gibt kein christliches, kein jüdisches, kein muslimisches Blut, es gibt Blut von Menschen. Das sagt so viel, aber das sagt eben nichts im akademischen Jargon und das ist auch keine intellektuelle Aussage und ich füge hinzu, Gott sei Dank keine. Es ist gelebte Humanität und es gibt viel zu wenige Menschen, die diese Humanität leben, aber sich ins Phrasendreschen verliebt haben.
Sagt der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn. Weitere Stimmen zum Tod von Margot Friedländer in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, Bundeskanzler Friedrich Merz meinte auf der Plattform X, Friedländer habe uns ihre Geschichte anvertraut und es sei unsere Aufgabe und Pflicht, sie weiterzutragen. Ähnlich äußerte sich Pianist Igor Levit bei der Filmpreisverleihung. Auch er verband seine Würdigung mit einem Appell.
Ihre Existenz, ihr Leben war eine Aufforderung, ihr gerecht zu werden. Ihre nicht mehr reale Existenz unter uns ist eine noch viel größere Aufforderung, ihr gerecht zu werden.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte gegenüber der Bild-Zeitung, wir könnten gar nicht dankbar genug sein, dass Margot Friedländer die Kraft gefunden habe, von ihrer Leidens- und Lebensgeschichte zu erzählen. Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hob Margot Friedländers Engagement zur Aufklärung von Jugendlichen hervor und sah sie als, Zitat, leidenschaftliche Botschafterin für demokratische Werte. Die Museumsleiterin Koyo Kuo ist tot. Die aus Kamerun stammende Künstlerin sollte eigentlich nächstes Jahr als erste Afrikanerin die Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Zuletzt war sie Direktorin des Zeitz-Museums für zeitgenössische afrikanische Kunst in Kapstadt. Außerdem hatte sie in der Vergangenheit als Kuratorin bei mehreren Dokumenta-Ausstellungen mitgearbeitet. Jetzt ist Koyo Kuo mit 57 Jahren gestorben. See the Unseen, so heißt eigentlich das Motto in der Kulturhauptstadt Chemnitz. Jetzt aber heißt es von einer Chemnitzer Protestgruppe See the Closed. Also seht nicht das Ungesehene, sondern seht das Geschlossene. Gemeint ist das Chemnitzer Schauspielhaus. Das steht derzeit leer und die geplante Sanierung ist wegen zu hoher Kosten in Frage gestellt. Zudem droht generell ein Kultur- und Sozialabbau. Dagegen protestieren an diesem Wochenende rund 200 Aktivisten mit einer Besetzung des Theaters. Und jetzt auf eine andere Bühne ins
Burgtheater.
Ja, so schaurig klingt das im gleichnamigen Stück von Elfriede Jelinek. 40 Jahre lang hat sie sich geweigert, das Stück am Wiener Burgtheater aufführen zu lassen. Jetzt hat Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, sie offenbar überreden können, ihr gallig-satirisches Sprachkunstwerk über die opportunistische Unterstützung des Naziregimes durch namhafte Theaterstars doch an der Burg zu zeigen. Milo Rau sagt über den Inhalt.
Ein Jude hat diesen Genozid überlebt, diesen Holocaust überlebt. Er kommt aus dem Schrank raus und wird dann von dieser Nazi-Familie, die gerade noch alle umbringen wollten, umarmt, weil sie ihn jetzt brauchen. Und das hat mich schon sehr an Österreich erinnert, wie man quasi durch Umarmung des letzten überlebenden Juden 6 Millionen vergessen machen.
Ja, und das arbeitet Jelinek mit gewohnter Sprachakrobatik und Wortneuschöpfungen auf wie Bombenmatsch und Burgverrotter. Mitte Mai kommt das Stück auf die Burgtheaterbühne mit Schauspielerinnen wie Birgit Minichmeier und Caroline Peters. Wir werden berichten. Und jetzt noch zu den Daily Bad News aus den USA. Donald Trump hat die Leiterin einer der größten Bibliotheken der Welt, der Library of Congress, entlassen. Die Begründung klingt mittlerweile vertraut. Carla Hayden, die erste Afroamerikanerin im Amt, habe sich für Diversität eingesetzt und unangemessene Bücher in der Kinderabteilung aufgestellt. Eine weitere Attacke also auf die Diversität und die Unabhängigkeit von Institutionen in den USA. Und heute war der Gratis-Comic-Tag, eine Aktion, um Kinder und Jugendliche in Büchereien und Buchhandlungen zu locken. In rund 1200 Einrichtungen und Geschäften wurden Comics verschenkt, darunter etwa der Asterix-Comic, Idefix und die Unbeugsamen oder die Schlümpfe und das verlorene Dorf.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Interesse daran. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort: Kanzler Merz, Präsident Macron und die Premiers Starmer und Tusk zu Besuch im ukrainischen Kiew. Ihnen einen guten Abend.